Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Spezialsendung von Weltwoche Daily. Mein Name ist Roman Zeller und an diesem historischen Tag, an diesem 20. Dezember 2024, ist viel im Gange. Nicht nur, dass Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, heute nach Bern pilgert, um mit Viola Amherd zusammen mit unserer Bundespräsidentin den Verhandlungsabschluss quasi bekannt zu geben von diesen Rahmenabkommen 2.0 Verhandlungen. Wir hatten heute Morgen auch noch den Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Es wurde der Bericht von diesem CS-Debakel, von diesem Niedergang, von diesem Untergang der einstigen Weltbank Credit Suisse vorgestellt. Und unser Sonderkorrespondent Roger Köppel war live mit dabei, nicht nur live mit dabei, sondern er hat nun auch noch Stimmen einfangen können. Deswegen schalten wir live nach Bundesbern zu unserem Sonderreporter, Sonderkorrespondenten heute sozusagen Roger Köppel. Zuerst im Interview den SP-Nationalraten Schwergewicht Roger Nordmann und anschließend hat er SVP-Nationalrat, den Zürcher Thomas Matter, zu Gast in unserer Sendung.
Puck-Bericht Credit Suisse. Ich spreche mit dem Mitglied der Parlamentarischen Untersuchungskommission, mit Nationalrat Roger Nordmann von der Sozialdemokratischen Partei. Herr Nordmann, was ist das Fazit, was ist die wichtigste Erkenntnis für Sie aus diesem Puck-Bericht?
Es gibt mehrere Versagen im System, in der Regulation und im Handlung der regulatorischen Behörden, die dazu geführt haben, dass man die Fehler vom Credit Suisse, die ursprünglichen Fehler, nicht rechtzeitig stoppen konnte. Und das sagen wir auch, wenn wir das nicht verbessern, dann gibt es das Risiko, dass es wieder passiert. Wir haben schon zweimal eine Großbank gerettet. Und darum muss man auch handeln. Und das ist der Sinn der Motionen und Postulate, die die PUC vorschlägt, stark fokussiert auf die Eigenmittel, keine Ausnahmen, auf bessere Eingreifkompetenzen der FINMA. Das ist ganz wichtig, weil die Kompetenzen sind zu schwach. Und auch an der Zielsetzung der Too-Big-to-File-Gesetzgebung. Sie war so konzipiert, dass man quasi die Inland-Bijou rettet für den Inlandmarkt und einfach den Rest liquidiert. Und da eine Krise immer in einem Moment der angespannten weltweiten Situation stattfindet, ist das unmöglich, weil man sonst mit der Liquidierung der Auslandteile eine weltweite Krise auslöst. Mit einem Riesenschaden, Reputationsschaden für die Schweiz und Schaden weltweit. Und darum muss man mit einbeziehen, dass, wenn man eine so große Bank hat, man auch die internationale Verantwortung tragen muss, nach dem Motto mitgegangen, mitgefangen.
Es gibt ja auch Kritik an der FINMA. Man sagt, die hätte die Krise viel zu lange nicht ernst genommen. Man habe die Probleme nicht gesehen. Die Märkte wären schneller gewesen. Ja, hat die FINMA hier große Fehler gemacht oder wie sehen Sie das?
Die FINMA hat die Probleme erkannt, ganz klar. Das sieht man auch in all den Assessment-Letters. Schon 2014 hat sie die Unterkapitalisierung des Stammhauses kritisiert und so. Sie sind zu wenig Acht durchgegriffen, hatten aber auch ein riesiges Dilemma, weil das Parlament in der Verordnung erzwungen hatte, dass man Kapitalerleichterungen gibt. Und die FINMA wollte das korrigieren, immer mehr, und der Bundesrat wollte das nicht. Am Ende musste sie einen Gesamtdeal quasi mit der Bank machen, damit der Bundesrat die Verordnung korrigiert hat und sie zwingende Erleichterungen abgeschafft hat. Und Teil dieses Deals war, dass man die Überbewertung der Filialen quasi auffängt mit einem regulatorischen Filter und weiterführt. Und dann, dass dieser regulatorische Filter nicht zeitlich und mengenmäßig limitiert wurde, ist für mich unverständlich, aber es gibt gute Gründe. Die FINMA wollte eigentlich die Solidität verstärken. Sie hat ein Loch gestopft, aber das hat zur Entstehung eines anderen Loches geführt. Wir haben wirklich ein systemisches Problem. Die Schweiz ist nicht fähig, aktuell eine so große Bank in den Griff zu bekommen. Und jetzt haben wir eine, die dreimal größer ist als die soeben gescheiterte.
Und wie wird es da weitergehen? Sie sind ja auch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Können Sie da schon ein bisschen einen Ausblick gewähren in die Strategien Ihrer Partei mit Blick auf die UBS?
Also das möchte ich heute nicht, weil ich als BUK-Mitglied kommuniziere heute, aber meine Partei macht eine Pressekonferenz, gehen Sie dort und fragen.
Okay, und vielleicht ein Punkt noch, das ist interessant, die Präsidentin Frau Chasseau hat gesagt, es habe zum Teil auch Unstimmigkeiten zwischen der FINMA und der SNB gegeben. Haben wir ein bisschen zu viele Regulatoren in der Schweiz, die da etwas quasi zu viele Köche, die verderben den Brei, oder wie sehen Sie die Abstimmungsprobleme zwischen den Behörden?
Gut, die waren nicht von außen sichtbar, und dass man bei einem akuten Problem unterschiedliche Sichtweise haben kann und sich konfrontiert, ist nicht an sich schlecht. Was stimmt, und das haben wir nicht groß angesprochen, ist, in Europa, in UK und in den USA werden die Großbanken direkt von der Nationalbank überwacht und nicht von der Regulierungsbehörde. Das ist eine Frage, die sich vielleicht stellen könnte. Im Bericht Keller-Sutter vom Bundesrat vom 10. April wird die Frage angegangen, aber diese Lösung verneint.
Ist es eigentlich etwas komisch, dass man so eine wichtige Pressekonferenz so kurz vor Weihnachten macht? Was sagen Sie da als Parlamentarier? Ist doch ein wichtiges Thema, jetzt kommt gleich die Weihnachtszeit. Hat man das ein bisschen hinausgezögert oder ist das Timing gut? Wie sehen Sie das?
Es war unmöglich, vorher abzuschließen, und wir wollten nicht mehrere Wochen mit einem fertigen Bericht abwarten. Vielleicht hätte es Lecks und so gegeben. Und das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, wie Frau Leutenegger-Oberholzer, meine ehemalige Kollegin, schon 2012 an der Tribüne gesagt haben, bei der Ratifizierung dieser ominösen Artikel 125 der Verordnung.
Wir haben ein verrücktes Jahr hinter uns mit Kriegen, eben Bankenkrisen und PUK und Wirtschaftsproblemen. Wie entspannen Sie sich jetzt eigentlich über Weihnachten? Was machen Sie nach diesem sehr ereignisreichen, aufwühlenden Jahr?
Auf ins Schnee zum Abkühlen.
Okay, wir wünschen schöne Weihnachten. Alles Gute, Herr Nordmann, danke. Jetzt spreche ich mit SVP-Nationalrat Thomas Matter, ebenfalls Mitglied der Parlamentarischen Untersuchungskommission, zu diesem Fall Credit Suisse. Ja, auch die Frage an Sie, Herr Matter. Wir haben gerade vorhin mit dem Roger Nordmann gesprochen von der SP, Ihrem Kollegen im Nationalrat. Was ist für Sie eigentlich das wichtigste Fazit aus diesem PUK-Bericht, aus dieser ja unglaublichen Geschichte mit der Credit Suisse und jetzt deren parlamentarischer Bewältigung?
Ja gut, erstens muss man sehen, dass wirklich die Hauptkrise hat das CS-Management selbst verursacht. Also es ist sehr viel Mikroökonomisches zu betrachten. Es war ein Missmanagement über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Das ist, ich würde mal sagen, 95% des Übels. Auf der Behördenseite, und das war ja das Einzige, was wir untersuchen konnten, wir durften ja die CS, das Management, nicht untersuchen, nur anhören, aber nicht untersuchen. Da war meine Erkenntnis einfach, wir haben strenge Eigenmittelanforderungen, strenge Liquiditätsanforderungen, aber wenn natürlich die FINMA massive Ermäßigungen erlaubt auf diesen Eigenkapitalanforderungen und diese hohen Anforderungen quasi eliminiert werden durch massive Ermäßigungen, ja, dann haben wir ein Problem. Und das Problem ist, wir müssen jetzt schauen, dass nicht eine Gegenreaktion kommt, dass wir die Eigenmittelanforderungen erhöhen, absolut, sondern wir sollten solche Ermäßigungen verbieten, damit jeder, der Gläubiger, der Kunde, der Finanzplatz, weiß, die Eigenkapitalanforderungen sind wirklich erfüllt und nicht nur mit Ermäßigungen und wieder nach oben gerechnet sind sie erfüllt. Das erachte ich als Hauptproblem bei dieser ganzen CS-Krise.
Sie haben vorher an der Pressekonferenz einen, glaube ich, wichtigen Punkt herausgestellt. Sie haben das Jahr 2017 angesprochen, als eben dieser sogenannte regulatorische Filter gewährt wurde, eine Ermäßigung auf dem Eigenkapital. Nach Expertenauffassungen hätte damals, 2017, die CS etwa 15 Milliarden Kapitalerhöhung machen sollen, mit entsprechenden Konsequenzen für den Aktienkurs. Die FINMA hat da nicht drauf gedrängt. Also man hat sozusagen, ja, Gnade vielleicht vor Recht ergehen lassen. Man war da sehr, sehr großzügig. Ist das ein Kapitalfehler rückblickend gewesen? Der FINMA hat diese Behörde einfach die Risiken, den Ernst der Lage systematisch unterschätzt.
Ja, jetzt im Nachhinein gesehen, selbstverständlich ist es so. Es wäre übrigens nicht so hoch gewesen, 17. Also dass die um die Minimumanforderung zu erfüllen, hätten sie 3,5 Milliarden Kapital aufnehmen müssen. Entschuldigung. Hätten sie den Filter ausgleichen wollen, hätten sie 8 Milliarden Kapital aufnehmen müssen. Im 19 war es dann schon 15 Milliarden. Und 2017 bin ich persönlich der Meinung, wir lassen es zwar im PUC-Bericht offen, aber 2017 war der Aktienkurs so zwischen 13 und 15 Franken. Sie hätten doch Kapital aufnehmen können, weil sie haben ja im vierten Quartal 22, als der Aktienkurs noch 3,5 Franken war, konnten sie 3,5 Milliarden Kapital aufnehmen. Warum die FINMA sie nicht dazu gezwungen hat, obwohl auch die SNB abgeraten hat von diesem Bild, war nicht wirklich evaluierbar, außer dass da gewissen Druck auf die FINMA herrschte seitens CS.
Eben, das wäre meine nächste Frage. Gab es Telefone? Wir wissen natürlich, die CS ist eine Institution in der Schweiz. Es ist eine Bank, wenn man so will, des politischen Establishments. Und man könnte sich ja, ohne jetzt in Verschwörungstheorien zu verfallen, ausmalen, dass man vielleicht gesagt hat, du, ihr könnt doch jetzt einfach nicht da der CS diesen Gesichtsverlust bescheren. Ihr müsst da ein bisschen kulant sein. Die schaffen das schon. Also etwas ketzerisch gefragt, beobachten wir hier ein gewisses Komplizenverhalten zwischen den Regulatoren und dem Bankmanagement, möglicherweise auch auf Druck von außen?
Ja, das glaube ich nicht. Also Komplizenschaft. Druck war sicher da. Wahrscheinlich hat die FINMA war nicht auf Augenhöhe mit der CS. Und zwar nicht inhaltlich oder vom Wissen her. Da waren sie wahrscheinlich sogar drüber. Aber in Sachen Durchsetzungsvermögen, es hat ja auch Enforcement-Verfahren gegeben, die nicht wirklich durchgesetzt wurden.
Warum nicht?
Das konnten wir nicht evaluieren. Also offensichtlich war bei gewissen Sachen, also die FINMA hat auch sehr viele Sachen richtig und gut gemacht, aber bei gewissen Sachen, das waren halt wichtige Sachen, konnte sie sich aus welchen Gründen auch immer einfach bei der CS nicht durchsetzen. Ich selber bin ja Miteigentümer einer kleinen Bank. Wir hätten bei nur einem, die CS hatte ja Dutzende von Enforcement-Verfahren, wir hätten nur ein solches Verfahren gebraucht und der ganze Verwaltungsrat hätte die Gewähr verloren und womöglich sogar noch die Banklizenz. Also bei mittleren und kleinen Banken konnte sich die FINMA mehr als durchsetzen. Und offensichtlich bei der CS nicht.
Eben, Sie haben es angesprochen, Sie sind selber vermutlich, ich glaube, Sie sind der Einzige in dieser parlamentarischen Untersuchungskommission, der da Erfahrung aus der Finanzbranche, aus der Führung auch einer Bank mitbringt. Vielleicht doch noch eine Innenperspektive, wenn ich jetzt ein Bankmanager bin und eine Aufsichtsbehörde kommt mir so weit entgegen. Ist das nicht auch gefährlich, weil ich mich dann vielleicht in falscher Sicherheit wiege und denke, ja, die Aufsicht ist mir ja jetzt entgegengekommen, wir werden uns auch in Zukunft finden. Also nochmals meine Frage ein bisschen mit dieser Komplizenschaft ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat sich da eben zu gnädig gezeigt, was dann natürlich auch beim Management entsprechende Verhaltensweisen, vielleicht falsche Anreize gesetzt hat. Schauen wir mal ein bisschen ins Innere, Sie haben es untersucht.
Ja, vielleicht muss man dazu einfach sagen, too big to fail, oder? Mit anderen Worten, es kam irgendeinmal der Moment, wo die FINMA gar nicht mehr anders konnte, als diesen Filter weiter zu gewähren. Weil im Jahr 22, da hätten sie, da war ja im Jahr, man muss sich das mal vorstellen, im Jahr 22 war mehr als die Hälfte des ausgewiesenen Eigenkapital war der Filter. Also die CS hätte eine Kapitalerhöhung machen müssen, gerade das Kapital verdoppeln. Und das war natürlich im 22 nicht mehr möglich. Also, und dann verstehe ich die FINMA, wenn sie sagen, wir können jetzt nicht den Stecker ziehen, sonst sind wir dann schuld, dann heißt die FINMA schuld, dass die CS nicht mehr gibt. Oder? Also von dort her ist es eine heikle Übung, aber man darf nicht vergessen, diese Verantwortlichkeit bei der CS, die hatten ja die Verantwortung gegenüber den Kunden, gegenüber den Gläubigen, gegenüber den Aktionären und diese Verantwortung wurde nicht wahrgenommen.
Und wie bewerten Sie jetzt die Maßnahmen der PUC? wird es jetzt so einen Fall nicht mehr geben? Kann man das ausschließen, jetzt, wenn das gemacht wird, was Sie empfehlen? Was ist vielleicht die wichtigste Empfehlung, die Sie auch mitnehmen aus diesem Bericht?
Ja, es wird ja, die nächste Finanzkrise wird ja ganz sicher wieder etwas anderes sein, aber rückblickend auf die CS-Krise müsste ich sagen, ist wahrscheinlich die Bereitstellung eines sogenannten Public Liquidity Backstop, also ein PLB, sicher ein sehr wichtiges Instrument, hätte der CS sicher geholfen. Der Vertrauensverlust wäre ein bisschen schwächer gewesen, weil im Hinterkopf hätten die Leute, im Notfall gibt es diesen PLB. Das ist sicher etwas. Aber auch, dass die FINMA keine solch dermaßen Erleichterung mehr gewähren darf.
Wie groß ist die Gefahr, dass dieser PUC-Bericht jetzt verwendet wird, um, wie Sie auch in der Medienkonferenz gesagt haben, um jetzt die einzige letzte verbliebene Großbank der Schweiz, die UBS, gewissermaßen zu bestrafen mit dem Fehlen der CS? Das ist ja jetzt ein Risiko, das von bürgerlicher Seite, auch von Finanzplatzseite befürchtet wird, dass man diesen PUC-Bericht nimmt, gewissermaßen als Vorschlaghammer, um jetzt auf die UBS loszugehen. Was ist da zu befürchten? Was wäre dagegen zu unternehmen?
Ja, diese Gefahr ist sehr groß, dass jetzt die UBS die Leidtragende wird von einem Missmanagement einer anderen Grossbank. Die UBS, also das heutige Management, macht einen hervorragenden Job. Man muss sich vorstellen, sie haben heute 200 Milliarden Verlust absorbierendes Kapital. Das ist irgendwie 10-mal so hoch wie noch vor 15 Jahren. Aber man muss schon auch berücksichtigen, in 10 Jahren sitzen ganz andere Leute dort, die vielleicht nicht mehr so einen guten Job machen. Also müssen wir schauen, dass wir, ich nenne das qualitativ, besser regulieren, anstatt quantitativ regulieren.
Viele machen sich ja Sorgen, dass die Schweiz, wenn sie eine solche Grossbank hat, erpressbar wird. Dass zum Beispiel die Amerikaner sagen, ja, wir machen jetzt da, ziehen da die Schrauben an bei einer UBS, da können wir eigentlich die Schweiz in allen Fragen in die Knie zwingen. Und das ist ja die Frage, die Sie sich auch als Politiker stellen müssen. Ist die Schweiz heute mit diesen Grossbanken oder mit dieser letzten verbliebenen Grossbank erpressbar? Und wenn ja, kann man das irgendwie abwenden? Wie sehen Sie dieses Risiko?
Ja, ich glaube nicht, dass die UBS als Einzelinstitut, also dass wir mehr erpressbar sind, weil wir eine UBS haben, aber der Finanzplatz als Ganzes hat natürlich immer diese Gefahr. Wenn die USA sagt, sie settelt keine Dollars mehr, dann ist der ganze Finanzplatz international ruiniert. Oder? Das haben wir ja schon mal erlebt. 2019, also dort ging es um die Bank Wegelin. Allein schon die Drohung kann eine Bank schließen. Und wenn es den ganzen Finanzplatz betrifft, der ganze Finanzplatz.
Ist das Zufall, dass eigentlich so eine Medienkonferenz so kurz vor Weihnachten am letzten Sessionstag stattfindet? Wollte man das so timen, dass kein großes Theater mehr stattfindet, auch in den Medien gewissermaßen? Jetzt kommt da die Weihnachtszeit und dann wird dieser Fall nicht mehr aufgerollt. Also ist das Timing hier auch politisch oder ist das Zufall?
Nein, wir haben es so gemacht, dass möglichst viele Journalisten hier sind, anstatt bei diesem unnötigen Anbindungsvertrag da mit der EU am Nachmittag.
Letzte Frage haben wir den Kollegen Nordmann auch schon darauf angesprochen. Jetzt kommt ja die Weihnachtszeit. Wir haben ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Was sind da Ihre Perspektiven? Was machen Sie? Wie erholen Sie sich zu Weihnachten? Wo verbringen Sie Weihnachten?
Ja, ich bin mit der ganzen Familie zusammen Weihnachten selber und nachher gehen Teile der Familie nach Arosa. Wandern, Skifahren, also ich freue mich auf das und mein Slogan ist sowieso, es kommt schon gut, also bleiben wir dran.
Vielen Dank und schöne Weihnachten.